Kapitel 29 Christi Kreuzigung. Christus, der treue Sohn Gottes, wurde dem Volk zur Kreuzigung ausgeliefert. Die Jünger und Gläubigen von der umliegenden Gegend schlossen sich der Menge an und folgten Jesus nach Golgatha. Auch Jesu Mutter war anwesend und Johannes, der geliebte Jünger, stützte sie. Ihr Herz litt furchtbare Qualen, obwohl sie, wie die Jünger, immer noch hoffte, die grausame Szene würde sich ändern. Jesus seine Macht entfalten und sich seinen Feinden als Sohn Gottes offenbaren. Doch sie erinnerte sich seiner Worte, die das Geschehen an diesem Tage vorhergesagt hatten, und das Herz der Mutter wurde wieder zutiefst erschüttert. Kaum hatte Jesus das Haus des Pilatus durch das Tor verlassen, wurde das für Barabbas bestimmte Kreuz auf seine wunden, blutigen Schultern gelegt. Auch die Gefährten des Barabbas, die mit Jesus zusammen gekreuzigt werden sollten, wurden die Kreuze aufgeladen. Aber schon nach kurzer Strecke stürzte der vom Blutverlust und Schmerzen geschwächte Erlöser ohnmächtig zu Boden. Als er zu sich gekommen war, legte man ihm das Kreuz wieder auf die Schultern und trieb ihn vorwärts. Doch nach wenigen Schritten brach er unter der schweren Last erneut zusammen und fiel bewusstlos nieder. Zunächst hielt man ihn für tot, aber schließlich erhob er sich wieder. Die Priester und Obersten hatten kein Mitleid mit ihrem leidenden Opfer. Doch ihnen wurde klar, dass er das Marterinstrument unmöglich weitertragen konnte. Während sie noch überlegten, was sie jetzt tun sollten, kam Simon von Kyrene aus der entgegengesetzten Richtung und begegnete der Menschenschar. Als die Priester ihn erblickten, zwangen sie ihn, Christi Kreuz zu tragen. Simons Söhne waren Jesu Jünger, aber er selbst hatte keine Beziehung zu ihm gehabt. Eine große Volksmenge folgte dem Erlöser nach Golgatha. Viele von ihnen verspotteten und verhöhnten ihn, aber einige weinten und lobten und priesen ihn. Menschen, die er geheilt und vom Tode auferweckt hatte, verkündeten mit ernster Stimme seine Wundertaten und wollten wissen, weshalb man Jesus wie einen Verbrecher behandelte. Noch vor wenigen Tagen, als er im Triumphzug in Jerusalem eingeritten war, hatten sie ihm Hosianna zugerufen und mit Palmenzweigen zugewinkt. Viele hatten ihm nur zugejubelt, weil alle es taten. Doch jetzt erscholl der laute Ruf.
Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!
Nachdem die Kreuzigungsstätte erreicht war, wurden die Verurteilten an das Marterholz gebunden. Während die beiden Diebe sich gegen jene wehrte, die sie an das Kreuz banden, leistete Jesus keinen Widerstand. Voller Bangen und Seelenqualen hoffte Jesu Mutter, er würde sich durch ein Wunder befreien. Sie sah seine Hände am Kreuz ausgestreckt. Jene Hände, die fortwährend andere gesegnet hatten und die er so oft benutzte, um die Leidenden zu heilen. Nun wurden Hammer und Nägel gebracht, und als die spitzen Eisen durch sein Fleisch geschlagen und ans Kreuz genagelt wurden, führten die tief erschütterten Jünger die kurz vor der Ohnmacht stehende Mutter Christi von diesem grausamen Schauplatz hinweg. Auf der Stirn seines blassen, ruhigen Angesichts standen große Schweißtropfen, doch kein Wort der Klage kam von den Lippen Jesu. Keine mitleidsvolle Hand wischte den Todesschweiß von seinem Antlitz. Keiner versicherte ihm ungebrochene Treue. Und niemand tröstete teilnahmsvoll sein menschliches Herz. Er trat die Weinkelter ganz allein. Von all den Menschen stand ihm keiner bei. Während die Kriegsknechte ihre schreckliche Arbeit verrichteten und er die größten Seelenängste erlitt, betete er für seine Feinde.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Jene Bitte für seine Feinde umfasste die ganze Welt und schloss jeden Sünder bis zum Ende der Zeit ein. Nachdem Jesus ans Kreuz genagelt worden war, wurde es von mehreren starken Männern aufgerichtet und mit großer Kraft in die Erde gerammt, was dem Sohn Gottes die grausamsten Schmerzen verursachte. Jetzt spielte sich eine schreckliche Szene ab. Priester, Oberste und Schriftgelehrte vergaßen die Würde ihrer heiligen Ämter. Zusammen mit dem Pöbel verspotteten und verhöhnten sie den sterbenden Sohn Gottes und sagten:
Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber!
Andere riefen spöttisch:
Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten.
Die Würdenträger des Tempels, die hartherzigen Soldaten, der gemeine Dieb am Kreuz, die niederträchtigsten und grausamen unter der Menge, alle vereinigten sich in den Spott und die Beleidigung Christi. Die Diebe, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, litten die gleichen körperlichen Qualen. Doch einer von ihnen war hartherzig und wurde durch seine Schmerzen immer herausfordernder und trotziger. Er übernahm die spöttischen Bemerkungen der Priester und lästerte Jesus:
Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns!
Der andere Verbrecher war nicht so verstockt. Er tadelte seinen Gefährten wegen seiner höhnischen Bemerkung und sprach:
Fürchtest du dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan.
Als sich sein Herz Jesus zuwandte, strömte himmlische Erleuchtung in sein Gemüt. Er erkannte in dem zerschlagenen, verspotteten und am Kreuz hängenden Jesus seinen Erlöser, seine einzige Hoffnung. In demütigem Glauben bat er ihn:
Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.
Und Jesus sprach zu ihm:
Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein.
Mit Verwunderung sahen die Engel die grenzenlose Liebe Jesu, der während der schwersten körperlichen und seelischen Qualen nur an andere dachte und diese reumütige Seele zum Glauben ermutigte. Selbst in diesem Moment, als er sein Leben aushauchte, war seine Liebe für die Menschen stärker als der Tod. Viele, die das Geschehen auf Golgatha miterlebten, kamen dadurch später zum Glauben an Christus. Voller Ungeduld warteten Jesu Feinde auf seinen Tod. Sie hofften, dieses Geschehen würde das Gerede über seine göttliche Macht und Wundertaten für immer zum Schweigen bringen. Sie beglückwünschten sich, weil sie fortan vor seinem Einfluss nicht mehr zittern mussten. Die gefühllosen Soldaten, die Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sich seine Kleider, die ohne Naht gewebt waren, und stritten um jedes Stück. Schließlich beschlossen sie, darum zu würfeln. Schon Jahrhunderte vorher hatten inspirierte Schreiber dieses genau beschrieben:
Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
Als Jesu Blick über die Menschenmenge glitt, die sich versammelt hatte, um Zeugen seines Todes zu sein, bemerkte er am Fuß des Kreuzes Johannes, der Maria, Jesu Mutter, stützte. sie war an diesen schrecklichen Ort zurückgekehrt, da sie nicht länger von ihrem Sohn getrennt sein wollte. Die letzte Lehre Jesu war die Lehre der Kindesliebe. Er schaute auf das kummervolle Gesicht seiner Mutter hinab und dann auf Johannes und sagte, indem er auf Johannes hinwies:
»Frau, siehe, das ist dein Sohn.«
Danach spricht er zu dem Jünger:
»Siehe, das ist deine Mutter.«
Johannes verstand Jesu Worte und die ihm übertragene vertrauensvolle Verantwortung. Er führte Maria anschließend weg von diesem schrecklichen Ort. Von Stund an sorgte er für sie wie ein Sohn und nahm sie in sein Haus. Jesu vorbildliche Kindesliebe leuchtet in ungetrübtem Glanz durch das Dunkel aller Jahrhunderte. Selbst während seiner unbeschreiblichen Qualen vergaß er seine Mutter nicht, sondern traf alle notwendige Vorsorge für ihre Zukunft. Christi irdische Aufgabe war fast vollendet. Seine Zunge war ausgetrocknet und er sprach:
»Mich dürstet!«
Man füllte einen Schwamm mit Essig und Galle und bot ihm dies zum Trinken an. Doch er wies es zurück, nachdem er es gekostet hatte. Und jetzt starb der Herr des Lebens und der Herrlichkeit und gab sein Leben als Lösegeld für die Menschen. Die Sünde der Menschheit, die er als Stellvertreter trug und die den Zorn Gottes über ihn brachte, machte den Kelch, den er trank, so bitter und brach dem Sohne Gottes das Herz. All unsere Ungerechtigkeit wurde auf Christus als unseren Stellvertreter und Bürgen gelegt. Er wurde den Übeltätern gleichgerechnet, damit er uns vom Fluch des Gesetzes erlösen konnte. Die Schuld aller Nachkommen Adams wurde ihm auferlegt. Gottes Zorn über die Sünde und die furchtbare Bekundung seines Missfallens wegen der Bosheit erfüllte die Seele seines Sohnes mit Bestürzung. Der Entzug des göttlichen Beistandes in der Stunde seiner größten Not durchdrang sein Herz mit einem Schmerz, den kein Mensch je voll und ganz begreifen kann. Jede Pein, die der Sohn Gottes am Kreuz ertrug, jeder Blutstropfen, der von seinem Haupt und seinen Händen und Füßen fiel, jedes qualvolle Zusammenzucken seines Körpers und die unbeschreibliche Angst, die seine Seele erfüllte, als sein Vater das Angesicht vor ihm verbarg, all dies spricht von seiner Liebe für die Menschen, die ihm diese abscheulichen Übeltaten zugefügt haben. Diese Liebe zerbrach die Macht des Todes, öffnete die Toren des Paradieses und ermöglichte ewiges Leben. Er, der Wind und Wellen durch sein Wort beruhigte und auf den schäumenden Wogen wandelte, vor dem die Teufel zitterten und Krankheiten durch seine Berührung wichen, der die Toten zum Leben erweckte und die Augen der Blinden geöffnet hatte, bot sich am Kreuz als endgültiges Opfer für die Menschen an. Er, der Sündenträger, erduldete die gerechte Bestrafung Gottes für alle Schlechtigkeit und wurde für die Menschen zur Sünde gemacht. Satan quälte Jesus mit den heftigsten Versuchungen. Die Sünden, die ihm so verhasst waren, wurden auf ihn gehäuft, bis er unter ihrer Last stöhnend zusammenbrach. Kein Wunder, dass seine menschliche Natur in dieser furchtbaren Stunde erzitterte. Mit größter Bestürzung verfolgten die Engel seinen verzweifelten Seelenkampf, der größer war als seine körperlichen Schmerzen, die er kaum wahrnahm. die Heerscharen des Himmels verhüllten ihre Angesichter vor diesem schrecklichen Anblick. Die unbelebte Natur trauerte um ihren geschmähten, sterbenden Schöpfer. Die Sonne hielt ihren Schein zurück, um nicht Zeuge dieses grausamen Geschehens zu werden. Noch am Mittag waren ihre hellen Strahlen auf das Land gefallen, doch plötzlich schienen sie erloschen zu sein. Völlige Dunkelheit umhüllte das Kreuz und die unmittelbare Umgebung wie ein Leichentuch. Sie dauerte 3 Stunden an. Um die 9. Stunde wich die schreckliche Finsternis von den Versammelten und verhüllte nur noch das Kreuz wie unter einem Mantel. Zornige Blitze schienen auf den, der am Kreuz hing, geschleudert zu werden. Dann schrie Jesus laut und sprach: Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schweigend wartete das Volk auf das Ende dieses schrecklichen Geschehens. Die Sonne schien wieder, nur das Kreuz war noch in Finsternis gehüllt. Plötzlich lichtete sich das Dunkel und mit heller, lauter Stimme, die die ganze Schöpfung zu durchdringen schien, rief Jesus:
Es ist vollbracht! Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!
Ein heller Lichtschein umgab das Kreuz, und das Antlitz des Erlösers leuchtete wie der Glanz der Sonne. Dann neigte er sein Haupt auf die Brust und starb. Im Augenblick seines Todes verrichteten die Priester ihren Dienst im Tempel vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Plötzlich zitterte und bebte die Erde unter ihren Füßen, und der Vorhang, der aus festem Material war und jährlich erneuert wurde, wurde von derselben unsichtbaren Hand von oben nach unten durchgerissen, die die Worte an die Wand in Belsazars Palast geschrieben hatte. Jesus gab sein Leben erst dann auf, als er das Werk vollendet hatte, für das er gekommen war. Mit dem letzten Atemzug rief er aus:
Es ist vollbracht!
Als die Engel diese Worte hörten, jubelten sie vor Freude. Denn der große Erlösungsplan war erfolgreich durchgeführt worden. Im Himmel herrschte große Freude, denn jetzt war es möglich, dass Adams Nachkommen durch ein Leben des Gehorsams wieder in die Gegenwart Gottes erhoben werden konnten. Satan war besiegt und wusste, dass sein Reich verloren war. Johannes war ratlos, was er mit dem Leichnam seines geliebten Meisters machen sollte. Beim Gedanken an die rauen, gefühllosen Hände der Soldaten und eines unwürdigen Begräbnisplatzes schauderte es ihn. Von den jüdischen Obersten konnte er kein Verständnis erwarten, und auch von Pilatus erhoffte er sich nichts. Doch in dieser Notlage kamen Josef und Nikodemus zu Hilfe. Beide waren Mitglieder des Hohen Rates und mit Pilatus gut bekannt. Beide waren wohlhabend und besaßen großen Einfluss und waren entschlossen, den Leichnam Jesu ehrenhaft zu begraben. Unerschrocken ging Josef zu Pilatus und erbat von ihm den Leichnam Jesu, um ihn zu begraben. Pilatus erteilte offiziell den Befehl, ihm den Leichnam zu überlassen. Während sich Johannes noch Sorgen um das Begräbnis seines Meisters machte, kehrte Josef von Arimathea zu der von Pilatus getroffenen Anordnung zurück. Nikodemus der dieses Ergebnis der Unterredung zwischen Josef und Pilatus erwartet hatte, brachte eine kostbare Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Dem angesehensten Mann in ganz Jerusalem hätte keine größere Ehre bei seinem Tode erwiesen werden können. Vorsichtig und ehrerbietig nahmen sie den Leichnam Jesu mit eigenen Händen vom Marterinstrument. Mitleidsvolle Tränen fielen auf seine verwundete, zerschlagene Gestalt, die sie sorgfältig vom Blut reinigten. Josef besaß ein neues, in einen Felsen gehauenes Grab, das er für sich selbst bestimmt hatte. Es lag in der Nähe Golgathas, und jetzt bereitete er es für Jesu Begräbnis vor. Jesu Körper wurde mit den von Nikodemus herbeigebrachten Spezereien sorgfältig in ein Leinentuch gehüllt, und drei Jünger trugen die kostbare Last zu dem neuen Grab, in dem noch nie ein Toter gelegen hatte. Dort streckten sie seine verkrümmten Glieder und falteten die zerstochenen Hände auf der leblosen Brust. Dann näherten sich die Frauen aus Galiläa und überzeugten sich, dass man alles, was möglich war, für den Leichnam ihres geliebten Lehrers getan hatte. Anschließend wurde ein schwerer Stein vor den Eingang des Grabes gerollt und der Sohn Gottes der Ruhe überlassen. Die Frauen waren die Letzten am Kreuz und die Letzten am Grabe Christi. Obwohl die jüdischen Obersten ihre teuflische Absicht ausgeführt und den Sohn Gottes getötet hatten, fanden sie weder Ruhe in ihrer Befürchtung, noch hatte ihr Neid auf Christus aufgehört. Ihre rachsüchtige Freude war mit Angst vermischt. Sein toter Körper, der in Josefs Grab lag, würde wieder lebendig werden. Deshalb kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen:
Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste.
Genau wie die Juden befürchtete auch Pilatus, Jesus könnte auferstehen und mit großer Macht alle Schuldigen bestrafen, die ihn vernichtet hatten. So überließ er den Priestern eine Schar römischer Soldaten zur Bewachung des Grabes und sagte:
Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt.
Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Die Juden hielten diese Wache an Jesu Grab für einen großen Vorteil. Der Stein, der das Grab verschloss, wurde versiegelt, damit es nicht unbemerkt geöffnet werden konnte. Jeder betrügerische Versuch der Jünger, den Leichnam Jesu zu stehlen, sollte durch diese Sicherheitsmaßnahme verhindert werden. Doch all ihre Pläne und Vorkehrungen machten den Triumph der Auferstehung nur noch vollkommener und diente zu einem noch größeren Beweis für die Wahrheit.